Ihr seht in diesem fünften Saale abermals eine Tafel angebracht. Und auf dieser steht mit wohlleserlicher Schrift geschrieben: Du sollst nicht töten. Wenn ihr dieses Gebot nur einigermaßen beim Lichte betrachtet und dazu die Geschichte des israelitischen Volkes mit in Augenschein nehmet, so müssten eure Augen mit mehr als dreifachem Starre behaftet sein, wenn ihr es nicht auf den ersten Augenblick ersehen würdet, dass es mit diesem Gebote einen sonderbaren Haken hat. Du sollst nicht töten. Wie? Wo? Wann? Und was denn? Was heißt töten überhaupt? Heißt töten bloß den Leib lebensuntätig machen? Oder heißt es den Geist seiner himmlischen Lebenskraft berauben? Ist das Töten bloß auf den Leib des Menschen gesetzlich beschränkt? Da kann die Tötung des Geistes doch unmöglich darunter gemeint sein. Denn es heißt ja eben, dass gewisser Art ein jeder Mensch sein Fleisch töten solle, um den Geist zu beleben. Wie da auch der Herr selbst spricht: Wer sein Leben, das heißt das Leben des Fleisches, liebt, der wird es verlieren. Wer es aber flieht um meinetwillen, der wird es erhalten. Gleichermaßen zeigt sich dies auch in der Natur der Dinge. Wird bei einer Frucht die äußere Rinde oder Hülse nicht zum Sterben gebracht, so wird die Frucht zu keinem lebendigen Keime kommen. Also geht aber aus all dem hervor, dass eine Tötung des Fleisches nicht zugleich auch eine Tötung des Geistes sein kann. Wird aber unter diesem Gesetze bloß die Tötung des Geistes verstanden, wer ist dann wohl seines Leibes Lebens sicher? Im Gegenteil aber ist es auch zugleich jedermann bekannt, dass die besonders in gegenwärtiger Zeit vielfach vorkommenden Belebungen des Fleisches nichts als Tötungen des Geistes sind. Betrachtet ihr gleich daneben die Geschichte des israelitischen Volkes, dem da gewisser Art, wie ihr zu sagen pfleget, diese Gesetze frisch gebacken gegeben wurden, so findet ihr den merkwürdigen Kontrast, dass der Gesetzbringer Moses selbst zuerst eine Menge Israeliten hat töten lassen. Und seine Nachfolger mussten mit den am Gesetze schuldig gewordenen das Gleiche tun. Du sollst nicht töten. Dieses Gesetz lag so gut wie alle anderen in der Bundeslade. Was tat aber das ganze israelitische Heer, als es ins gelobte Land einzog, mit den früheren Bewohnern dieses Landes? Was tat selbst David, der Mann nach dem Herzen Gottes? Was der größte Prophet Elias? Seht, sie alle töteten, und das sehr vielfach, und sogar oft auf ziemlich grausame Weise. Wer da aus euch nüchternen und unbefangenen Geistes ist, muss der nicht in sich selbst das Urteil aussprechen und sagen, was ist das für ein Gebot? Wieder das, wie sonst wieder keines, selbst die ersten von Gott gestellten Propheten zu handeln genötigt waren. Ein solches Gebot ist ja doch so gut wie gar keines. Auch in unseren Zeiten ist das Töten der Brüder im Kriege sogar eine Ehrensache. Ja, der Herr selbst tötet Tag für Tag Legionen von Menschen dem Leibe nach. Und doch heißt es, du sollst nicht töten. Und David musste sogar einen Heerführer umbringen lassen, da er sich gegen einen zu vernichtenden Ort, freilich wohl meineidig, schonend benommen hatte. Gut, sage ich, also steht es mit dem Gebote auf der Erde. Hier aber sehen wir es im Reiche der Himmel, wo kein Wesen mehr das andere töten kann und auch sicher nie jemand auch nur den allerleisesten Gedanken in sich fassen wird, jemanden zu töten. Wozu steht es also hier auf der Tafel geschrieben? Etwa aus rein historischer Rücksicht, damit die Schüler hier erlernen sollen, was es auf der Erde für Gebote gibt und gegeben hat? Oder sollen etwa diese allergutmütigsten Kindergeister dieses Gebotes wegen auf eine Zeit lang in eine Mordlust versetzt werden und diese dann gegenüber dem Gesetze in sich selbst bekämpfen? Das könnte man zwar annehmen, aber welchen Schluss oder welches Endresultat wird man daraus bekommen? Ich sage euch nichts anderes als, wenn die Mordlust den Kindern am Ende doch wieder genommen werden muss, so sie sich als Mordlustige dem Gesetze gegenüber genügend bewährt haben, muss man ja auch annehmen, dass sie dabei weder etwas gewonnen noch verloren haben würden, so sie nie mit der Mordlust erfüllt gewesen wären. Ich sehe aber, dass bei dieser gründlichen Darstellung der Sache ihr nun selbst nicht wisset, was ihr so ganz eigentlich aus diesem Gebote machen sollet. Sorget euch nicht, wenige Worte werden genügen, um euch alles bisher Zweifelhafte ins klarste Licht zu stellen. Und das Gesetz wird gleichwürdig wie auf der Erde, also auch im Himmel, wie eine Sonne am Himmel strahlen. Damit ihr aber die nachfolgende Erklärung leicht und gründlich fasset, so mache ich euch nur darauf aufmerksam, dass in Gott die ewige Erhaltung der geschaffenen Geister die unwandelbare Grundbedingung aller göttlichen Ordnung ist. Wisset ihr nun das, so blicket auf das Gegenteil, nämlich auf die Zerstörung. Und ihr habt das Gebot geistig und körperlich bedeutungsvoll vor euch. Saget demnach, anstatt du sollst nicht töten, du sollst nicht zerstören, weder dich selbst noch alles das, was deines Bruders ist. Denn die Erhaltung ist das ewige Grundgesetz in Gott selbst. Demzufolge er ewig ist und unendlich in seiner Macht. Da aber auf der Erde auch des Menschen Leib bis zur von Gott bestimmten Zeit für die ewig dauernde Ausbildung des Geistes notwendig ist, so hat ohne ein ausdrückliches Gebot Gottes niemand das Recht, eigenwillig, weder seinen eigenen Leib noch den seines Bruders zu zerstören. Wenn hier also von der gebotenen Erhaltung die Rede ist, da versteht es sich aber dann auch von selbst, dass jedermann noch weniger berechtigt ist, den Geist seines Bruders, wie auch seinen eigenen, durch was immer für Mittel zu zerstören und für die Erlangung des ewigen Lebens untüchtig zu machen. Gott tötet freilich tagtäglich der Menschen Leiber, aber zur rechten Zeit, wenn der Geist entweder auf die eine oder die andere Weise irgendeine Reife erlangt hat. Auch die Engel des Himmels als fortwährende Diener Gottes erwürgen in einem Fort der Menschenleiber auf Erden, aber nicht eher, als bis sie vom Herrn den Auftrag haben und dann nur auf diejenige Art und Weise, wie es der Herr haben will. Sonach aber erlernen auch die Kinder hier auf geistig-praktischem Wege, worin die Erhaltung der geschaffenen Dinge besteht und wie sie vereint mit dem Willen des Herrn stets auf das Allersorglichste gehandhabt werden muss. Und wenn ihr dieses nun nur einigermaßen begriffen habt, so wird es sicher einleuchtend sein, fürs Erste die große Würde dieses Gesetzes selbst zu erschauen und fürs Zweite, warum es auch hier im Reiche der himmlischen Kindergeister vorkommt. Da wir aber solches wissen, so können wir uns auch sogleich in den sechsten Saal begeben.